Ready to rumble.
Ready.
Guten Morgen zusammen. Guten Morgen, lieber Nick.
Hallo, liebe Melli.
Guten Morgen, liebe wunderbare, großartige Insta-Cop-Frau, Influencerin Miriam. Hallo.
Hallo, freut mich, dass ich heute hier bin mit euch.
Freut uns sehr, dass du da bist, dass du heute unser Gast bist und wir übers Mutigsein reden können. Das ist unser heutiges Thema. Was bedeutet für dich Mut?
Mut bedeutet für mich im Grundsatz, für die Dinge einzustehen, die man für richtig empfindet und für wichtig empfindet. Und sich dann nochmal hinzustellen und zu sagen, das denke ich, auch wenn die Reaktionen im ersten Moment ein bisschen empörend sein können. Und für mich ist das der Grundsatz von Mut, dass man sagt, okay, das ist mir wichtig und dafür stehe ich auch ein.
Du bist Polizistin?
Ja.
Seit wie vielen Jahren?
Ich bin seit 2013 bei der Polizei. Also jetzt schon 12 Jahre. Ich kann es manchmal selber nicht glauben, wenn ich überlege. Manchmal fange ich an zu sagen, ja, früher, da war das so und so. Und denke mir dann immer, Gott, bin ich so alt geworden, dass ich jetzt schon von früher rede. Aber tatsächlich, ja, ich bin seit 12 Jahren bei der Polizei jetzt.
Wir haben uns gerade über dein Alter im Vorfeld unterhalten und waren sehr erstaunt. Also du siehst sehr viel jünger aus und ich sage jetzt nicht dein Alter, das macht man nicht, aber auf jeden Fall, man nimmt dich als viel jünger wahr, als dass du wirklich bist. Und du hast irgendwie erzählt, dass manche Reaktionen insoweit sind, dass die Leute dich dann nicht für ernst nehmen.
Ja, also es ist so, also mein Alter, ich bin 30 Jahre alt, das ist kein Problem. Ich bin seit 12 Jahren bei der Polizei. Wenn ich zum Beispiel in sozialen Medien oder irgendwo auftrete, ist es oft so, dass die Leute im ersten Moment so reagieren, was redet die denn da? Das ist ein junges Mädchen, die ist 22 Jahre alt. Weißt du überhaupt, wovon sie spricht? Und wenn sich dann rausstellt, okay, du bist 30, okay, vielleicht weiß sie doch, wovon sie redet, wenn sie seit 12 Jahren bei der Polizei ist. Und die Reaktionen sind dann immer sehr verwundert. Was, du bist 30? Aber danke, ich fühle mich geschmeichelt.
Nick, ist es so, dass man Menschen ernster nimmt, je älter die sind?
Boah, manche machen das bestimmt, aber
erlebst
das sollte
das
man nicht
Politik?
Tun.
Erlebst du das in der Politik?
Das würde ich so pauschal jetzt nicht sagen. Ich glaube, auch die Politik nimmt junge Menschen sehr, sehr ernst. Und das liegt, glaube ich, ganz individuell an jedem Einzelnen, wie du Menschen ernst nimmst. Und du solltest jeden Menschen ernst nehmen, egal wo er herkommt, wie alt er ist, was er beruflich macht. Das sollte grundsätzlich keine Rolle spielen. Aber natürlich sorgt Erfahrung meistens auch für ein gewisses Standing, für Reputation. Und vielleicht wird man dann in manchen Bereichen auch ernster genommen. Das kann schon sein.
Nick, wie sind wir auf die Miriam gekommen? Wie bist du auf die Miriam gekommen? Wie hast du sie kennengelernt?
Ich war bei der Nominierungsveranstaltung, als Klaus Ranger, mein sehr geschätzter Kollege, liebe Grüße an der Stelle, erneut in seinem Wahlkreis nominiert wurde. Und dort wurde die Miriam als seine Zweitkandidatin präsentiert. Und ich habe nur gedacht, wie cool. Also ich habe die Miriam dort kennengelernt und habe dann gedacht, also wir müssen uns mit ihr unterhalten, ganz dringend.
Sprich, du gehst jetzt auch noch in die Politik. Was machst du alles?
Ja, also liebe Grüße vorab an Klaus. Schön, dass es dich gibt. Ich bin wirklich froh, dass du mich angesprochen hast. Ja, was mache ich alles? Das ist eine Frage, die sehr oft auf mich trifft. Das frage ich mich manchmal selber auch. Was mache ich eigentlich alles? Ich bin Polizistin. Ich bin im Gemeinderat seit 2019. Jetzt habe ich mich als Zweitkandidatin für den Landtag aufstellen lassen. Ich mache sehr gern Sport, muss man sagen. Auch, muss man zugeben, exzessiv. Mhm. Und das nimmt alles schon auch sehr viel Zeit in Anspruch neben der Arbeit, weil ich arbeite Vollzeit, 41 Stunden die Woche. Und das muss man schon auch alles unter einen Hut kriegen. Manchmal bin ich da auch nicht selbst überfordert, aber ich muss schon mein Zeitmanagement gut straffen und auch viel mit Kalender arbeiten, weil das zu managen erfordert schon auch Disziplin. Nicht nur Motivation, sondern auch zu sagen, okay, heute bin ich eigentlich viel mehr für Serie schauen und Netflix. Aber nein, heute mache ich das und das und das.
Unser letzter Podcast hat sich um das Thema Sport gedreht. Da hätten wir dich vielleicht auch schon dazu einladen können. Nein, wir haben dich aber auch insbesondere deshalb eingeladen, weil du eine sehr bekannte, mittlerweile TikTok-Influencerin bist, viel über deine Polizeiarbeit da berichtest. Du hast nahezu 100.000 Follower. Du hast über 3,5 Millionen Likes. Wie kommt man dazu, das zu machen?
Das ist wirklich eigentlich jetzt nicht eine lustige Geschichte, aber auch, ich würde schon sagen, auch einzigartig, weil im Grundsatz ist es so, wenn du bei der Polizei bist, solltest du dich schon mit gewissen Themen in der Öffentlichkeit schon auch zurückhalten. Also in dem Moment, wo ich als Polizistin in die Öffentlichkeit trete, muss ich schon auch aufpassen, was sage ich und wie vermittle ich das. Und das war so eine Grundsatzdebatte, wo ich mir im Vorfeld stellen musste oder wo ich mich der Herausforderung stellen musste, was mache ich jetzt eigentlich? Hast du da jetzt Lust drauf oder nicht? Und ich war aber der Meinung, dass die Polizei in den sozialen Medien nicht so gut aufgestellt ist. Das ist meine persönliche Meinung, dass viel Verständnis vom Bürger, auch der Polizei gegenüber fehlt. Und ich war der Überzeugung, das wäre doch auch mal ganz cool, wenn eine Person sich da hinstellt und erzählt, wie es aus polizeilicher Sicht ist. Auch mal den Menschen in den Vordergrund stellt. Und das war so mein Ziel mit dem Ganzen. Und dann habe ich gestartet und muss auch ehrlicherweise zugeben, anfangs war das ein bisschen so ein Ausprobieren. Ich habe gedacht, das wird eh keine Reichweite haben. Also es gibt so viele bekannte Menschen, was sollst du jetzt da bewirken? Dann dachte ich mir, okay, aber dann kann ich doch erst recht machen. Also wenn ich so oder so keine Präsenz habe, kann ich es doch auch mal ausprobieren. Und irgendwie entgegen meiner Erwartungen ist es ziemlich gut angelaufen und auch ziemlich schnell. Das ging dann los mit 30.000 Follower, 40, 50, 60. Das letzte Mal, wo wir uns unterhalten haben, war es vielleicht bei 70, 80.000, jetzt bei knapp 100.000. Ja.
Was macht die Sprünge? Also was für Postings setzt du, dass es solche Sprünge macht? Wie erlebst du das? Sind es Dinge, die provozieren? Sind es Sachen, die du von an, das habe ich gesehen, du nimmst aus Postings von anderen TikTokern auf und rechtfertigst eigentlich die Polizei dahingehend. Ist das richtig?
Ja, ich würde nicht sagen, es ist eine Rechtfertigung. Ich würde eher sagen, es ist eine, auch nicht eine Verteidigung, sondern eher das Verständnis von anderen Menschen für die Gegenseite. Jede Seite jede Medaille hat zwei Seiten. Und die eine Seite ist in den sozialen Medien sehr oft vertreten. Guck mal, was die Polizei da gemacht hat. Guck mal, die schon wieder, die Bösen. Ja, aber wie ist es denn eigentlich aus polizeilicher Sicht? Ich sage nicht, dass die Polizei immer alles richtig und gut macht. Ich versuche vielmehr ein Verständnis dafür zu schaffen. Wie sieht es denn die Polizei? Wie ist es denn tatsächlich? Ist es so, wie es in den sozialen Medien dargestellt wird? Oder gibt es da auch noch einen Hintergrund? Kann man da vielleicht auch nochmal weiterdenken? Und besonders viel Aufmerksamkeit bekommen natürlich die Posts von mir, wo ich Reaction-Videos mache. Das muss man schon sagen. Die polarisieren. Das ist mir auch bewusst, dass die polarisieren. Das mache ich aber auch tatsächlich bewusst, weil wer nicht polarisiert, der erreicht keine Menschen, der erreicht keine Emotionen. Wer keine Emotionen erreicht, der wird nicht wahrgenommen. Das ist schon so in den sozialen Medien. Das muss man für sich auch verstehen. Wenn ich mich jetzt hinstelle und irgendwie langweilig über ein Thema fachkundig berichte, natürlich gibt es Menschen, die Fachkunde haben, viele von uns haben das, aber wenn ich das nicht schmackhaft mache und den Menschen so erkläre, dass es die Menschen wirklich trifft, den wunden Punkt trifft, dann interessiert es niemanden, dann wird weiter geswiped und gut ist, das ist tatsächlich so.
Nick, müssen wir in der Politik auch polarisieren, um Menschen zu erreichen?
Wenn das Ziel von Politik wäre, nur Menschen zu erreichen, dann wäre die Antwort ja, aber für Politik geht es eigentlich darum, dass wir weniger polarisieren und dass wir zusammenführen. Und das macht es dann für Berufspolitiker in den sozialen Medien total schwer, weil ich auch ein großer Freund davon bin, nicht zu polarisieren, sondern Menschen zusammenzubringen und Kompromisse zu schmieden. Und ein entschiedenes sowohl als auch funktioniert in den sozialen Medien halt nicht. Ganz schwer. Also ganz,
sehr
ganz
sehr große Problematik.
Ja, und das ist schon was, weshalb sich Extremisten leichter tun in den sozialen Medien. Und deshalb bin ich aber so froh, dass es Menschen wie die Miriam gibt, die eben zeigen, es gibt da auch vernünftige, großartige und es kann auch funktionieren. Aber für die Politik, nein, wir dürfen nicht polarisieren. Klares Nein.
Das ist schon auch so ein bisschen dagegen kämpfen, oder? Wie erlebst du das? Wie viel Bashing bekommst du? Wie gehst du damit um? Du hast wahrscheinlich, wenn ich jetzt über die Kanäle von Nick nachdenke, oder das ja, so reflektiere, also das ist ja manchmal Wahnsinn, was da für Reaktionen kommen. Und wenn ich mir das bei der Followerzahl anschaue, möchte ich es gar nicht wissen, ehrlich gesagt.
Das ist wirklich ein unglaublich interessantes Thema und für mich auch wirklich ein Thema, wo ich in den nächsten Wochen auch aufgreifen möchte. Das hört sich jetzt auch wieder ein bisschen krass an, wenn ich das so formuliere, aber ich finde, dass Social Media für die politische Meinungsbildung schon auch teilweise Gift sein kann. Warum stelle ich diese Aussage jetzt hier so in den Raum? Ich bemerke immer mehr, dass Menschen sich auf Social Media in einer Bubble befinden. Und diese Bubble ist eben, weil du nur mit polarisierenden Posts weiterkommst, entweder extrem rechts oder extrem links. Und gute Politik zu machen bedeutet eben, nicht zu polarisieren, nicht extrem rechts zu sein, nicht extrem links zu sein, sondern einen Kompromiss zu finden. Das ist aber wie in den Zeitungen auch Negativpresse, Sensation, bringt mehr Aufmerksamkeit. Leute hören mehr zu. Und das finde ich die ganz, ganz große Schwierigkeit in Social Media. Deshalb muss man da auch wirklich aufpassen. Und auch ich werde oft in Schubladen gesteckt. Ich mache einen Post und denke mir, okay, liebe Mary, was möchtest du heute mit diesem Post vermitteln? Und dann mache ich mir Gedanken, erstelle ein Konzept und nehme das Video auf, schneide es zusammen, stelle es dann ein. Und plötzlich kommen da Reaktionen und ich werde in Schubladen gesteckt, wo ich mir dann denke, also nein, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Wie konnte ich von dieser Grundaussage an den Punkt gelangen, wo man mir zum Beispiel unterstellt, dass ich rechte Gesinnung habe? Ganz, ganz schwieriges Thema. Thema Bashing, ganz großes Thema. Je mehr die Followerzahl steigt, desto mehr nimmt es auch zu. Ich bekomme nicht täglich, aber immer wieder schon auch ziemlich wüste Nachrichten, wo ich mir dann auch denke, okay, das war jetzt nicht so nett. Man muss aber lernen, auch damit umzugehen. Also man wächst in diesen Prozess rein.
Bekommst du für deine Postings Bashing oder wirst du diskriminiert, weil du eine Frau bist bei der Polizei?
Sowohl als auch, es ist beides dabei. Also ich bekomme auch Posts, wo ich mir anhören muss, Nachrichten, wo ich mir anhören muss, Frauen bei der Polizei, die haben eh nichts zu melden. Und ich bekomme aber auch, wenn ein gewisses Thema da ist, themenspezifisch, Reaktionen mit, keine Ahnung, pauschal jetzt gesagt, du Dumme, was willst du mir eigentlich erzählen, du hast keine Ahnung.
Wie ist das auf der Straße? Ist das vergleichbar mit...
Ich muss ehrlich zugeben, gar nicht. Das ist nicht so auf der Straße. Man denkt immer, und das ist der Trugschluss, dass das, was in den sozialen Medien abgeht, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, entspricht der Realität gar nicht. In der Realität bekomme ich überwiegend zu 98-99% Zuspruch, positives Meinungsbild, hey, super, Polizei richtig wichtig. Auch bei Maßnahmen, bei der Arbeit kommen Leute auf mich zu und sagen, hey, ich finde es wirklich toll, wie sie mich jetzt behandelt haben, obwohl der Fehler bei mir lag. Und in den sozialen Medien wird das gar nicht so widergespiegelt. Und das ist halt die Kunst dabei, das auch zu zeigen den Menschen, dass Social Media nicht ausschließlich der Realität entspricht.
Nick, wie kann die Politik da entgegenwirken? Gerade was Öffentlichkeitsarbeit, was Social Media angeht.
Gegen was?
Also dagegen, dass man meint, das wäre das echte Leben, dass man den Leuten vermittelt, passt mal auf, das ist nur eine Blase, in der ihr euch da bewegt.
Ich glaube, das wächst durch Kompetenz der Kinder und der Jugend, die ganz anders damit aufwachsen. Wir ältere Generationen sind da ja reingeworfen worden. Ja. Das war plötzlich da und irgendwie musste man damit umgehen. Aber ich habe das Gefühl, die jungen Menschen, die danach kommen, die sind viel, viel fitter, die sind viel besser, die wissen ganz genau, hey, TikTok ist keine Quelle für eine Schularbeit oder so. Also ich glaube, das ist gar nicht so sehr Aufgabe der Politik, sondern Aufgabe von Gesellschaft insgesamt. Aber die Aufgabe von Politik ist, dass die Regeln, die auf der Straße gelten, die müssen in Social Media eben auch gelten. Es ist genauso schlimm, jemandem auf dem Marktplatz zu beleidigen, ist genauso schlimm, wie wenn ich ihn auf TikTok, Instagram oder Facebook beleidige. Und das ist dann schon Aufgabe von Politik, diese Regeln auch durchzusetzen.
Ja, vielleicht wächst ja auch einfach die Social-Media-Gesellschaft und wird kompetenter auch in ihren Postings oder auch in ihren Kommentaren, in den
Reaktionen. Da hätte ich jetzt Zweifel. Also zumindest Stand jetzt hätte ich dazu, solange die Algorithmen so funktionieren, wie sie funktionieren und die Mary es ja beschrieben hat, solange du dann gepusht wirst, wenn du extrem bist, wenn das nicht durchbrochen wird, und dafür gibt es momentan keinen Grund, weil das Geschäftsmodell funktioniert ja, und ich meine jetzt nicht bei der Mary, sondern ich meine das große Modell. Das
ist richtig.
Und solange das so funktioniert, sehe ich da wenig Spielraum, und es ist für uns eher die Frage, auf welchen Plattformen bist du überhaupt? Und was macht wie viel Sinn? Also wir haben die Debatten jetzt um X gehabt. Wer ist noch bei X? Geht man da raus? Geht man nicht raus? Und wir verfolgen ja gemeinsam die Strategie, wir gehen dahin, wo die Menschen sind. Wir überlassen das nicht nur denjenigen, die extrem unterwegs sind. Aber es ist natürlich anstrengend und es ist auch für Politik schwierig. Und ich bin da ganz bei der Mary. So wie es momentan läuft, ist es für die Demokratie eher eine Gefahr als ein Nutzen.
Das ist richtig, ja. Definitiv. Ich habe mir im Vorfeld, bevor ich losgelegt habe mit der ganzen Social-Media-Karriere, schon auch Gedanken machen müssen, auf welchen Plattformen möchte ich präsent sein. Ich habe mich für TikTok entschieden, weil TikTok aktuell die Plattform ist, die am meisten Feedback geben kann. Direktes Feedback ist eine sehr schnelllebige Plattform. Swipe, swipe, swipe. Du siehst direkt, was kommt an, was kommt nicht an. Was wollen Menschen hören, was wollen sie nicht hören. Instagram entwickelt sich langsam in diese Richtung, ist schon aber auch noch ein bisschen blogbasiert. Bilder hochladen, wenn du schon Standing hast, stehst du bei Instagram gut da. Aber um zu wachsen, um Menschen zu erreichen, bei Null anzufangen, ist TikTok die bessere Plattform. Und du erreichst auch mehr jüngere Menschen. Und deshalb habe ich auch viele Leute, die sich fragen, warum machst du TikTok? Deshalb habe ich jetzt mit TikTok angefangen. Jetzt, wo ich bei annähernd 100.000 Followern bin, habe ich gesagt für mich, okay, ich möchte jetzt auch langsam auf Instagram mit übergehen. Aber auch mit Twitter, Threads, bin ich nicht vertreten. Ich selber nicht, aber andere Leute posten immer wieder Sachen über mich. Und das auch nicht nur positiv, muss man auch dazu sagen.
Also ich finde immer, dass Instagram ist ja sehr bildlastig und Instagram ist für mich mittlerweile eher wie eine Homepage. Es ist was Nachhaltigeres, das bleibt, genau, was man da sieht. Man kann es auch nochmal nachlesen und TikTok, wie du auch sagst, ist sehr schnelllebig. Genau. Ist es für dich mutiger, auf die Straße zu gehen, deine Polizeiarbeit da zu machen, oder ist es mutiger, TikTok-Postings auszuhalten im Nachgang?
Für mich ist es ganz klar mutiger, TikTok-Posts zu erstellen, sie hochzuladen und dann auch mit den Reaktionen klarzukommen. Weil
Wahnsinn.
Das ist für mich, erfordert für mich mehr Mut, weil die Polizeiarbeit als solches ist, würde ich nicht sagen, sehr stringent, aber wir richten uns nach Gesetzen. Die und die Gesetzeslage liegt vor. Das und das muss ich machen. Das ist eine Ordnungswidrigkeit, das ist eine Straftat. Hier sind wir im Gefahrenabwehrbereich. Das kann ich gut einordnen in Schubladen, so komisch sich das jetzt anhören mag. Und danach richte ich mich, unabhängig von meiner persönlichen Meinung. Natürlich, die Menschlichkeit spielt auch eine Rolle. Aber auf Social Media ist es so, dass ich ja auch meine persönliche Meinung preisgebe und mich dann als Polizistin hinstelle. Und dann kommen die Reaktionen. Und dann wird es auch persönlich. Und deshalb ist es für mich definitiv, erfordert es viel mehr Mut, mich hinzustellen und zu sagen, das denke ich und dafür stehe ich ein.
Nick, was war deine mutigste Aktion, die du in deinem Leben gemacht hast?
Oh, das ist jetzt aber eine schwierige Frage. Keine Ahnung. Also ich finde, es ist total mutig, Kinder in diese Welt zu setzen. Es war aber auch das Beste, was ich je gemacht habe. Aber ich weiß nicht, ob das dem klassischen Begriff von Mut entspricht. Ich habe jetzt keine so Mutprobengeschichten, die ich jetzt hier preisgeben würde. Und auch nichts, worauf man dann vielleicht im Nachhinein stolz ist, was man früher so als Mutprobe im jugendlichen Alter gemacht hat.
Mutprobe geht ja manchmal auch so ein bisschen in die wahnsinnige Richtung. Ja.
Meinst du Klingelstreichen?
Also das wäre jetzt die harmloseste Variante. Genau. Nee, also ich finde tatsächlich, es erfordert Mut, in die Öffentlichkeit zu treten.
Definitiv.
Und ja, das, und so, und das mache ich ja seit Jahrzehnten
und sehr gerade bewusst. Als Politiker.
Ja, aber das ist jetzt nichts, wo ich jeden Tag rumlaufe und denke, boah, was bin ich für ein mutiger Vogel, weil großartig und mutig. Aber es ist schon, wenn man in so Gesprächen wie mit euch jetzt drüber nachdenkt und es reflektiert, es erfordert einfach Mut, in die Öffentlichkeit zu gehen.
Und seine Meinung
preiszugeben. Ja, und das mache ich regelmäßig. Also das letzte ganz kleine Beispiel, wo ich jetzt aber gar nicht als wahnsinnig mutig empfinde. Ich war ja beim DFB-Pokalfinale. Bin immer noch ganz verstrahlt und glücklich, alles super. Und bei der Siegerehrung kam der Bundespräsident und hat den Pokal überreicht. Und der wurde ausgepfiffen von Teilen des Publikums und hinter mir auf der Tribüne hat jemand Beleidigungen rausgeschrien. Und dann habe ich gesagt, hey, Ruhe, das ist der Bundespräsident, verdammt nochmal. Das empfinde ich jetzt nicht als wahnsinnig mutig. Andere würden sagen, es gehört was dazu, im Fußballstadion zu sagen.
Hätte ja auch anders ausgehen können.
Ja,
hätte
ja
auch die Faust im Gesicht haben können.
Aber das ist das, was ich meine. Ich glaube, am mutigsten ist man, wenn man wirklich permanent für seine Überzeugungen einsteht. Und wenn man auch bereit ist, in der Familie, im Freundeskreis, im Stadion hinzustehen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Für manche ist das selbstverständlich.
Das
für andere ist es eine Geschichte, die dann als mutig empfunden wird.
Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, die können das nicht nachvollziehen, weil sie es auch nicht erleben. Ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen, es ist durchaus mutig, eine Person des öffentlichen Lebens zu sein, so wie du es auch bist, und permanent für die Dinge einzustehen, die man für richtig empfindet, Sachverhalte anzusprechen, versuchen, einen Konsens zu finden und dann auch damit umzugehen, dass es Gegenstimmen gibt, dass Leute das überhaupt nicht so sehen, dass Leute beleidigend sein können, dass Menschen sich auch teilweise über dich lustig machen. Und du musst da schon ein gutes Standing haben, also auch wirklich
ja, auch ein Selbstbewusstsein.
Genau, und das erfordert wirklich Mut.
Bekommt man das als Polizistin eher? Hat man das schon quasi mit in die Ausbildung mit reingelegt bekommen, dass man sich zu wehren weiß einfach? Hat man ein anderes Standing als Polizistin als normale Bürgerin?
Ich glaube, du erwartest jetzt ja. Ich glaube aber nein. Also,
ich erwarte die Antwort, die du erlebst.
Ich denke, dass es nicht so ist, weil es gibt ja nachweislich kaum Polizisten, die sich öffentlich äußern. Also ich kenne bundesweit, das hat mir mein Chef auch so bestätigt, keine andere Person, die sich so wie ich hinstellt und sagt, okay, das sehe ich so, ich bin Polizeibeamtin und politisch betrachtet ordne ich das so ein, das ist meine Meinung. Und deshalb bin ich der Meinung, dass das nicht eine Sache ist, die man im Polizeiberuf lernt. Das ist eher eine Sache, die mit der Persönlichkeit zusammenhängt. Weil es auch Gefahren und Risiken mit sich birgt. Genau. Was sage ich als Polizistin? Wie kommt es an? Wo sind die Grenzen? Was darf ich überhaupt sagen? Was darf ich nicht sagen? Stichwort Dienstgeheimnisse und so weiter.
Gibt es Äußerungen deiner Kollegen, deiner Kolleginnen oder deiner Vorgesetzten? Wie finden die das, dass du auf TikTok unterwegs bist und über eure gemeinsame Arbeit berichtest?
Das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema. Die meisten Menschen auf Social Media, die denken, ist auch tatsächlich ein Klischee, wo einfach gar nicht stimmt, die bekommt es ja bezahlt, dass sie sich da hinstellt für die Polizei und sich da äußert. Eben nicht, im Gegenteil. Bevor ich mit dem Ganzen angefangen habe, musste ich mir schon durchaus die Frage stellen, das hat noch niemand gemacht, okay, du hast da eine Vision, du stellst dir ein Ziel vor, was ist der Weg dahin, was für Reaktionen werden kommen? Und die Reaktionen, die waren nicht immer positiv, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, weil die Polizei nicht unbedingt nicht modern im klassischen Sinne ist, sondern schon auch konservativ behaftet ist, was die Arbeit in den sozialen Medien angeht. Stichwort Verratung von Dienstgeheimnissen, was darf man sagen, was nicht.
Ja. Aber Schwierigkeiten hast du deswegen noch nicht bekommen, also dass manche Sachen einfach nicht erlaubt sind, also dass die einfach nicht gehen.
Also ich musste mich tatsächlich, muss man auch dazu sagen, ich habe einfach angefangen. Ich habe nicht gefragt.
Es war mutig.
Ja, das hat mein Chef dann auch gesagt, von der Verwaltung bzw. die Präsidiumsleitung hat gesagt, hat mich gefragt, haben Sie sich mutig genannt, weil es mutig war, einfach anzufangen? Ich habe gesagt, nein, es hatte nichts damit zu tun. Aber es ist so, das ist schon mit der Präsidiumsleitung abgesprochen, dass ich das mache. Anfangs war es nicht abgesprochen. Ich habe einfach angefangen, habe gedacht, okay, das wird so oder so ein Flop, da wird keiner drauf anspringen. Und plötzlich war ich im Bereich von 40.000 Followern. Und dann ging es natürlich los. Die Präsidiumsleitung ist aufmerksam drauf geworden, hat gesagt, Moment mal, was macht sie da? Ist das überhaupt in Ordnung, was sie da macht? Und weiß nicht, ob man mich jetzt schlau nennen kann oder bedacht, ich weiß es nicht. Ich habe mir im Vorfeld natürlich Gedanken gemacht, welche Regelungen gibt es, was darf ich machen und was nicht. Umgang mit sozialen Medien als Polizistin und habe diese Regeln eingehalten und hatte dann ein Gespräch mit dem Vizepräsidenten und der hat mich dann natürlich auch gefragt, ja, was machen Sie da eigentlich? Und meine Antwort war dann, ich möchte mehr Verständnis für die Polizei, ich möchte den Menschen in den Vordergrund stellen, ein bisschen Bewusstsein schaffen, Aufklärungsarbeit. Und zu meinem Erstaunen, der fand es gut, der hat gesagt, ich würde es ihnen verbieten, wenn ich es schlecht fände, aber ich finde es gut, das gab es noch nicht, das ist total, also ein totaler Exot, sowas haben wir noch nie gesehen, aber machen Sie das weiter. Aber natürlich hat er mich auch belehrt und gesagt, hey, Sie müssen da und da und da aufpassen, das sind die Grenzen und die kenne ich auch.
Nick, wenn du drüber nachdenkst, wer ist für dich der mutigste, das sagt man gleich der, ist komisch, die mutigste Politikerin oder der mutigste Politiker, der dir so einfällt?
Ich glaube, das ist immer mit aktuellem Zeitgeschehen behaftet, aber Selecki ist mit Sicherheit ein sehr, sehr mutiger Mensch momentan auf dieser Weltbühne. Aber es gibt, glaube ich, im Kleinen ganz, ganz viele, sehr viele mutige Gemeinderätinnen, die jeden Tag sich da hinstellen, die heute gegen irgendwelche Rechtsextremisten demonstrieren. Da passiert ja ganz, ganz viel, ohne dass wir es überhaupt mitbekommen. Und deshalb natürlich gibt es die Großen. Ich finde auch das, was die Obamas seit Jahren machen, durchaus mutig. Aber die haben natürlich auch andere Rahmenbedingungen, um mutig sein zu können. Deshalb habe ich gerade bewusst die Kleineren angesprochen, die ohne Security unterwegs sind und ohne professionelle Begleitung an irgendwelchen Stellen, die jetzt gerade im Netz widersprechen, die sich an irgendeiner Supermarktkasse gerade hinstellen und sagen, nein, geht so nicht. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Alltagsheldinnen und Alltagshelden und die finde ich allesamt super mutig.
Und wie glaubst du, wie wir das erreichen, dass die Gesellschaft mutiger wird?
Vorbilder sein. Also ganz, ich glaube, es ist bei allem so. Du musst ein Vorbild sein. Du kannst nicht von der Gesellschaft was erwarten, was du selber nicht machst. Und je mehr so agieren, sorgen dafür, dass sich andere mit ihrem Mut nicht alleine fühlen.
Ja, ich habe mir so die Frage gestellt, ob es mehr Sinn macht, dass man, also jetzt Miriam, wenn man zum Beispiel auch drüber nachdenkt, wie man Jugendliche dazu bewegen kann, zur Polizei zu gehen, wie man eine Gesellschaft mutiger machen kann, ob es mehr das ist, dass man sie motiviert und bestärkt und sie einfach machen lässt oder indem man Konkurrenz schafft. Also was macht einen mutiger? Was macht ihr bei der Polizei, dass man sich auch als Polizist, wie fördert man das, dass man sich als junger Polizist oder als junge Polizistin hinstellt und sagt, nee, so und nicht weiter. Und hier ist jetzt die Grenze und das machst du nicht so, sondern hier sind die Regeln anders.
Das ist eine sehr, 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 sehr schwierige und komplexe Frage, muss ich ehrlich zugeben. Kannst du nochmal auf das Thema Konkurrenz eingehen, dass ich nochmal abgrenzen kann?
Naja, also ich habe bisher immer so gedacht, dass man Jugendliche oder Kinder dahingehend fördert, dass sie mutig werden, indem man sie bestärkt in dem, was sie tun und indem man sie auch lässt und nicht indem man sagt, du musst so und so, du musst jetzt mutig sein, du musst jetzt das machen, du reiß dich zusammen und sondern dass man sagt, okay, mach so viel, wie du dir zutraust und guck, wohin das führt und guck, wie viel du dir selber zutraust und dann kommt der Mut von ganz allein. Ich habe mich mit meinem Freund darüber unterhalten und der meinte, nein, er glaubt, dass mutig sein oder Jugendliche zu fördern immer mehr den Ursprung hat, dass es Konkurrenz gibt, dass man sich misst und dass man sieht, jemand anders ist besser und dass man dadurch die Leute jetzt in dem Beispiel zu Mut bewegt, mutig zu sein. Also es ist ja nicht immer nur, dass man seine Meinung öffentlich sagen kann. Das ist ja nicht nur Mut, sondern es gibt ja ganz viele andere Sachen. Ich finde zum Beispiel, mutige Berufe, habe ich auch drüber nachgedacht, sind für mich klassische Geschichten wie die Polizei, Feuerwehr, Soldaten. Also wirklich, wo man sich hinstellen muss. Aber es gibt ja noch ganz andere Bereiche im Alltag, in denen man für sich mutig sein muss.
Aber ich bin da deiner Meinung. Also ich glaube, du bist dann mutig, wenn du gefestigt bist, wenn du ein gewisses Selbstbewusstsein hast. Und die Mary kann das jetzt viel besser beurteilen. Natürlich wird man in der Polizei ausgebildet.
Genau, für gewisse die Ausbildung Dinge. Aus.
Ja, aber ich glaube, da werde ich jetzt nichts dazu sagen. Die Mary kann erzählen, wie die Ausbildung aussieht. Aber weil du gerade darüber gesprochen hast, wie kriegt man junge Menschen dazu, mutig zu werden? Meine feste Überzeugung ist, die müssen gefestigt sein. Die müssen eine gewisse innere Stabilität haben, ein Selbstbewusstsein haben, zu wissen, ich darf so sein, weil ich bin auch nicht allein. Ich werde aufgefangen, ich kann auch vielleicht mal was falsch machen.
Ja.
Auch dann ist man mutig, wenn man auch mal Fehler machen darf. Gilt, glaube ich, für alle Berufe. Du traust dich ja nur was, wenn es auch mal schief gehen darf. Sonst traut sich ja niemand irgendwas. Und deshalb bin ich, glaube ich, nicht, dass es durch Konkurrenz entsteht, sondern es entsteht durch eine gefestigte Persönlichkeit. Und wie wirst du zur gefestigten Persönlichkeit? Es gibt nie zu viel an Zuneigung, an Liebe, an einem sicheren Hafen. Und dann, glaube ich, entsteht Mut.
Ich glaube auch, dass Konkurrenz nicht zu Mut führt. Konkurrenz kann nämlich auch sehr schnell zu Reaktanz führen. Klassisches Erziehungsmuster. Du musst das und das machen, sonst bekommst du nicht das und das. Wenn du nicht das machst, dann wirst du nicht erfolgreich, dann schaffst du es zu nichts, dann wirst du zu nichts, das bringt nichts. Ich bin der Meinung, ich sehe es wie du, Mut erlangst du dadurch, durch eine intrinsische Motivation und die entsteht dadurch, dass dein Umfeld dich begleitet, formt, dir zuspricht, dir sagt, das ist gut, wie du es machst, das ist gut, wie du bist, du darfst auch Fehler machen und trotzdem sind wir bei dir und mögen dich so, wie du bist und jeder darf, so komisch es klingen mag, sein, wie er ist. Und es gibt immer jemand, der hinter dir steht. Das, finde ich, ist so der wichtigste Faktor, der Grundbaustein für Mut, dass du eine Persönlichkeit aufbauen kannst und selbstbewusst sein kannst und sagen kannst, ja, so bin ich. Ich habe meine Eigenarten, ich stehe dazu. Aber es gibt Menschen, die setzen da drauf und die vertrauen da drauf. Deshalb glaube ich, Konkurrenz ist da der falsche Anhaltspunkt oder der falsche Ansatz. Konkurrieren kann ich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte sehr gute Noten haben. Person XY ist eine super Persönlichkeit und genauso möchte ich auch werden. Der hat viel bessere Noten, da möchte ich mich messen. Das ist für mich aber, das kommt on top dazu, ist aber nicht die Basis.
Ist dein Beruf als Polizistin schon immer dein Traumberuf gewesen? Oder ist es noch?
Ehrlich gesagt nicht. Also ich wollte, als ich noch ganz klein war, immer Tierärztin werden, weil ich Tiere total mag. Und irgendwann habe ich mich dann aber dafür entschieden, dass ich irgendwas in Richtung Jura machen möchte. Irgendwas Rechtliches, weil mich das sehr interessiert. Und habe mich dann für ein Jurastudium beworben. Wurde da auch angenommen in Konstanz. Bin aber dann auch gleichzeitig zu dem Entschluss gekommen, eigentlich möchte ich auch gleichzeitig Geld verdienen. Also so komisch das jetzt klingen mag, für mich war das eine Motivation zu sagen, okay, ich muss jetzt vielleicht 6, 7 Jahre Jura studieren, muss nebenbei jobben, habe keine Einkünfte. Irgendwie gibt es doch bestimmt was, was sich mit Recht beschäftigt und gleichzeitig auch mir Spaß macht. Polizei, Sport, das könnte gut sein. Und dann habe ich mich auch für die Polizei beworben. Und es hat dann geklappt und so bin ich dann zur Polizei und habe tatsächlich das Jurastudium nicht geschmissen, aber ich habe es dann beiseite gelegt. Und im Nachgang bin ich auch froh drum, weil mir das auch einfach Spaß macht. Ich mache das seit 12 Jahren und ich denke jetzt auch nicht, dass in den nächsten 3 Jahren Ende ist.
Also ist es sozusagen jetzt dein Traumberuf geworden mit der Zeit?
Mein Traumberuf wäre, glaube ich, reich und unabhängig zu sein und nie wieder was machen zu müssen.
Das ist ja
Prinzessin.
Ja, genau.
Das also spricht ja eher deinem Kontostand und ist ja kein Beruf.
Das ist ja der Witz daran. Es gibt keinen Beruf, der dich jetzt an diesen Punkt führt. Oder das ist kein Beruf, reich und unabhängig zu sein.
Das erleichtert auf jeden Fall das Leben.
Ja, also es ist auf jeden Fall, es gehört zu den Top 3 der Berufen, wo ich sagen würde, okay, das möchte ich auf jeden Fall machen.
Du hast mal auf irgendeinem TikTok-Posting, habe ich gesehen, hast du irgendwie sowas gesagt, so von wegen, eigentlich bin ich ein sozialer Mensch, aber wenn ich die Menschen hier die ganze Zeit um mich rum erlebe, ich sage jetzt nicht genau, wie es formuliert wurde, ich mag sie nicht mehr. Ist es so? Also ich muss dir tatsächlich sagen, ich kann mir das echt gut vorstellen, dass das mit der Zeit so ist, weil es gibt ja so ein bekanntes Buch irgendwie, ich bin nur noch umgeben von Idioten.
Holt mich hier raus.
Möchtest du rausgeholt werden? Möchtest du von einem Politiker rausgeholt werden?
Das ist tatsächlich sehr lustig und der Post hat auch sehr, sehr viele Millionen Aufrufe gehabt, ich weiß. Er war auch ein bisschen lustig gemacht, deshalb ist er auch so gut angekommen. Aber es steckt schon auch ein Stück weit eine wahre Aussage dahinter. Das ist jetzt auch nicht nur in dem Polizeiberuf so, sondern in allen sozialen Berufen ist es so, dass du zwangsläufig mit Situationen konfrontiert wirst, die unangenehm sind, die wirklich schlimm sind. Ich meine, wann kommt denn die Polizei? Die Polizei kommt nicht, wenn wir uns alle lieb haben. Da kommt nicht die Polizei. Die Polizei kommt, wenn es Probleme gibt. Und wenn du ständig mit Problemen konfrontiert bist, dann muss man schon auch ehrlicherweise dazu sagen, wenn ich so einen Schichtumlauf hinter mir habe und dann meine Schwester kommt und mir von ihren persönlichen Problemen erzählt, dann muss ich schon auch manchmal sagen, bitte lass es jetzt mal, bitte gib mir vielleicht eine halbe Stunde, Stunde Zeit, bis ich daheim angekommen bin, einfach mal runterfahre. Weil ich habe die letzten 24 Stunden sehr viel diskutiert und würde jetzt einfach mal auch gerne abschalten.
Ihr habt aber schon sowas wie Reflexion oder so Treffen, wo ihr reflektiert und drüber sprecht. Gibt's sowas?
Das wird angeboten. Psychosoziale Betreuung nennt sich das.
Mhm. Nur in besonderen Fällen oder hat das so eine Regelung, keine Ahnung, einmal im Monat?
Ich muss schon ehrlich sein und sagen, es gibt keine gewisse Regelung, wo man sagt, einmal im Monat, da treffen wir uns und reden über gewisse Dinge, sondern psychosoziale Betreuung, das ist nur spezifisch angedacht. Das heißt, wenn du wirklich ein belastendes Ereignis hast oder wenn du selbst den Wunsch hast zu reden, das ist nicht so, dass das präventiv gemacht wird. Jeden Monat einmal reden wir und dann fühlt sich jeder ein bisschen besser, weil es auch wichtig ist zu sprechen. Das ist eine Sache, die man selber übernehmen muss. Da trägt der Dienstherr keine Sorge dafür. Ist leider so.
Würdest du dir das wünschen? Oder würden sich das manche Kolleginnen und Kollegen von dir wünschen?
Ich glaube schon, dass insgeheim das nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das viele Kollegen wünschen, aber ich kann mir vorstellen, das ist wie bei allem, was neu ist. Anfangs wird es vielleicht ein bisschen komisch gewertet. Wie kann es jetzt sein, dass wir jeden Monat über gewisse Dinge reden? Weil das kennen wir nicht. Das haben wir die letzten 50 Jahre nicht so gemacht. Und jetzt plötzlich fangen wir an, über Probleme zu reden. Was soll das? Das kann schon. Wird auch, denke ich mal, würde zu dieser Reaktion führen. Ich glaube aber langfristig betrachtet, ist es schon ein guter Ansatz. Weil ich habe für mich die Erfahrung gemacht, wenn ich über gewisse Themen spreche und mich austausche, fühle ich mich danach besser.
Wie geht's dir in der Politik, Nick? Du hast natürlich nur gute Menschen um dich rum, mit denen du dich dann austauschen kannst. Aber denkst du manchmal auch, manche Menschen sind schwierig, manche sind...
Also wer tut es nicht? Wobei ich immer wieder feststelle und das auch regelmäßig sage, die meisten Menschen sind echt großartig. Die Idioten kriegen auch viel zu viel Aufmerksamkeit. Ich meine, bei der Polizei beruflich bedingt, aber auch bei uns in der Politik, die laut sind, die daneben sind, die werden mehr gesehen als die einfach jeden Tag ganz großartig ihr Leben gestalten und auf die Reihe kriegen. Und auch in der Politik sind die meisten Menschen echt gut. Und natürlich gibt es da auch welche, die schwierig sind, aber es ist bei uns ein bisschen ähnlich. Also ich bin schon froh, dass es auch in der Politik Einzelne gibt, mit denen man ganz, ganz offen und ehrlich reden kann. Das ist jetzt aber nicht die große Masse. Das ist es bestimmt nicht.
Gibt es Dinge, wo du mutiger sein möchtest?
Nö.
Nö. Also ich bin super stark.
Ich weiß nicht, ob ich super stark bin, aber ich bin einfach sehr einig, zufrieden, wie das alles so läuft und habe eine hohe Zufriedenheit mit meinem Leben, damit auch mit mir. Und nee, wenn das alles so bleibt, ist alles fein. Und ich glaube, es kann schon mal Situationen geben, wo man danach denkt, hätte ich doch vielleicht noch mehr machen können oder so. Das hat man aber manchmal nicht so als Mut vielleicht im Hinterkopf, sondern eher so selber. Im Nachhinein ist ja ein blöder Spruch, aber im Nachhinein bist du ja immer schlauer, richtig, dann zu sagen, hätte ich doch und so.
Und
ja,
manchmal sieht man sich, finde ich, im Nachhinein auch als mutiger, ja, als wie in dem Moment. Ich freue mich heute, wenn unser Podcast vorbei ist. Soll ich euch sagen, warum?
Das war ein krasser Themenwechsel.
Genau. Ich kann euch genau sagen, warum. Meine Tochter. Also erstmal soll ich dir ganz liebe Grüße von meiner kleinsten Tochter sagen, von der Mia. Die ist eine sehr begeisterte Followerin von dir und die mag sehr gern, was du so postest. Und sie hat sich sehr gefreut, dass wir zusammen den Podcast heute machen. Ich freue mich, dass der Podcast vorbei ist, aus dem Grund, weil meine andere Tochter war heute sehr mutig. Die hat heute Fahrschulprüfung, die praktische, und die hat wahnsinnig Angst davor gehabt und hat sich selber total runtergemacht und deswegen haben wir uns gestern Abend darüber unterhalten und ich bin wahnsinnig gespannt, ob die das jetzt geschafft hat oder nicht und habe ihr natürlich alle Daumen gedrückt. Ich bin nicht froh, dass der Podcast vorbei ist, weil es total Spaß gemacht hat, sich mit dir zu unterhalten, wie immer mit dir, Nick.
Macht es, war mir immer Spaß. Auch eine große, große Freude. Also eins darf nicht untergehen, bevor wir den Podcast gleich beenden. Mir ist noch wichtig zu sagen, das, was die Polizistinnen und Polizisten alle im Alltag leisten, deine Kolleginnen und Kollegen und du natürlich insbesondere auch, das sind echt auch Alltagshelden. Und gerade in diesen Tagen, und nicht nur wegen politischen Debatten, die wir immer wieder erleben, die verdienen Respekt und Anerkennung von der Politik, aber auch von der Gesellschaft. Ohne die würde unsere Demokratie nicht funktionieren. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, das zu sagen. Es ist gut, wenn es dann Menschen wie die Mary gibt, die das auch auf anderen Medien vermitteln und rüberbringen. Und wir werden bei Gelegenheit dann sicherlich auch gerne mal mit Klaus Ranger als Innenpolitiker über das Thema Ausstattung, Rahmenbedingungen und so sprechen. Da haben wir als Politik aber eine besondere Verantwortung und ich glaube auch eine besondere Dankbarkeit. Das war mir sehr, sehr wichtig, dass das nicht untergeht.
Ich denke auch, die Polizei ist wichtig. Also man sollte das wirklich auch nicht in Frage stellen. Wir leben in einem Rechtsstaat und nicht in einem Unrechtsstaat. Wer in einem Rechtsstaat lebt, der darf gewisse Privilegien haben und es ist auch richtig so, aber man braucht es auch. Also man braucht eine Polizei, die einen unterstützt, aber im Gegenzug auch, das muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, Recht durchsetzt, weil Unrecht darf nicht, es wäre sonst ein Unrechtsstaat, also so komisch, dass sich das jetzt anhören mag, aber ohne Polizei könnten wir keine Gesetze durchsetzen und ohne Gesetze würde jeder machen, was er will und wenn jeder machen würde, was er will, was würde dann passieren, was wäre die Konsequenz? Und viele Menschen, die denken gar nicht so weit, das ist wirklich komisch, aber viele Leute, die sagen dann immer, ah, ACAB, blöde Polizei, ja, okay, aber was würdest du ohne Polizei machen? Wie wäre dein Leben? Wie würde deine Freizeitgestaltung aussehen? Diese Frage ist wichtig und deshalb sage ich auch, kann ich nur abschließend sagen, die Polizei ist wichtig, wir brauchen sie.
Meine Wertschätzung ganz persönlich dir gegenüber, dass du das Ganze auch auf TikTok aushältst und an die Öffentlichkeit bringst, was die Polizei für wertvolle Arbeit tätigt. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Vielen Dank, dass du dich mit uns unterhalten hast.
Danke.
Und ich wünsche dir für die Zukunft viel Mut weiterhin.
Dankeschön.
Von uns ist es unsagbar mutig, dass wir wie immer diesen Podcast nicht schneiden und einfach in die Welt raushauen, was so hier aus uns rauskommt und rausquirlt und passiert einfach in so einem Gespräch, in so einem Austausch. Danke nochmal, dass du da warst. Danke, Nick, dass du immer da bist. Und bis zum nächsten Mal bei Finkgezwitscher.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.